Ja, guten Tag. Mal wieder ein Podcast von mir. Heute mit einer Gästin, die ich schon sehr lange kenne. Und da, wo das auch zeitlich immer sehr schwierig ist, sie zu kriegen. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft, Lena. Lena Teschlade ist bei mir. Hallo, Lena.
Hallo.
Lena Teschlade ist zurzeit, ich glaube, es sind 4 Jahre sind es jetzt, ja. Abgeordnete im NRW-Landtag für den schönen Stadtteil Chorweiler.
Und Nippes.
Und Nippes. Wobei Nippes hat 2 Abgeordnete und du darfst es teilen mit einem anderen Kollegen oder mit einer anderen Kollegin. Lena, bevor wir in politische Themen einsteigen oder warum du irgendwo was machst oder so, wer ist Lena Teschlade?
Ja, was gibt's zu mir zu erzählen? Ich bin 38 Jahre alt, bin Sozialarbeiterin, habe auch die 18 Jahre, bevor ich in den Landtag eingezogen bin, in meinem Beruf gearbeitet. Also habe schon mein Fachabitur berufsbegleitend gemacht, mein Studium berufsbegleitend gemacht. War dann als letzte Station Geschäftsführerin eines Beschäftigungsträgers. Also wir haben Menschen, die länger arbeitslos waren, wieder in Beschäftigung vermittelt und hatten dafür auch 3 große eigene Handwerksbetriebe, wo wir Leute beschäftigt hatten. Und habe aber auch wirklich einen Großteil meiner Sozialarbeiterin-Biografie eben im Kölner Norden verbracht. Habe angefangen beim Lino-Club und sozialpädagogische Familienhilfe in Chorweiler gemacht. Also insofern habe eine tiefe Verbundenheit auch zum Kölner Norden. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Berufliche sozusagen, woher ich komme. Und ansonsten, was gibt's zu mir so noch zu sagen? Ich komme aus einem Elternhaus. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater ist Handwerksmeister und hat einen kleinen mittelständischen Betrieb, ein kleines mittelständisches Unternehmen. Bin im Münsterland groß geworden, was eher nicht so sozialdemokratisch geprägt ist. Genau, also das vielleicht so ein bisschen noch zu meiner Biografie.
Also wenn das jetzt jemand hört, dann da passen überhaupt keine Klischees. Ne? Normalerweise sagt man doch, Abgeordnete oder Abgeordneten sind, die kommen von der Universität, die sind Referenten oder sonst was. Du hast ja wirklich gearbeitet vorher und du hast Verantwortung übernommen für bestimmte Sachen und hast das auch umgesetzt. Und Politik ist dann nebenbei gelaufen am Anfang, aber du warst immer politisch tätig, ne? Oder wann ist das gekommen?
Ja, ich war gar nicht so, also nicht parteipolitisch.
Ich habe politisch
gesagt. Genau. Das meine ich, weil ich bin relativ spät erst eingetreten in die SPD, tatsächlich erst 2017, also noch gar nicht so wahnsinnig lange Mitglied. Und genau, war aber immer politisch, komme auch aus dem politischen Elternhaus, ne? Also bei uns zu Hause ist immer viel diskutiert worden, aber tatsächlich auch so durch die Jobs, die ich gemacht habe, und wir sagen ja immer, Sozialdemokratie muss da sein, wo es stinkt, und ich war viel da, wo es stinkt, also ich habe...
Also wo es den Menschen schlecht geht, oder?
Ja, wo es den Menschen schlecht geht, genau, aber ich habe eine lange Zeit eben, ich habe auf dem Balkan gearbeitet mit der Roma-Minderheit, die in schwierigen Situationen waren, ich habe im Bereich Menschenhandel gearbeitet, eine Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel geleitet, Streetwork gemacht im Rotlichtmilieu und so. Und das sind natürlich alles Bereiche, wo man gar nicht drumherum kommt, politisch zu werden, weil das ja ganz viel mit Fragen von Gerechtigkeit zu tun hat und damit zu tun hat, welche Chancen hat man eigentlich im Leben.
Oder welche nicht. Ne?
Oder welche eben nicht, genau. Und deshalb war ich auf jeden Fall jemand, der immer politisch aktiv gewesen ist, bin aber dann nie eingetreten. Und es war wirklich so, ich habe irgendwann einen Vortrag gehalten zum Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution in Deutschland. Und da saß eine SPD-Bundestagsabgeordnete im Publikum. Und die hat mich nachher angesprochen und meinte zu mir, Frau Teschlade, sind Sie irgendwo aktiv? Und dann habe ich gesagt, nee, mir ist so theoretisch die Sozialdemokratie immer am nächsten, aber da finde ich jetzt auch nicht alles gut. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, kann ich verstehen, aber dann gibt's nur eine Lösung, eintreten, selber machen, besser machen. Und da habe ich 2 Tage drüber nachgedacht und habe ich gedacht, da hat sie wirklich völlig recht, weil nur zu meckern verändert in dieser Welt wirklich gar nichts. Und dann bin ich eingetreten in die SPD und habe so ein bisschen dann aber schon auch das gemacht, was man so klassisch macht, Ortsvereinsvorsitzende in AGs, mich engagiert etc.
Das ist eigentlich so eine Biografie, wo man sagen kann, so entstehen gute Sozialdemokraten, weil das kommt über menschliche Kontakte. Ja. Also irgendjemand erkennt, dass da jemand ist, der politisch tätig ist, der was zu sagen hat, der zu bestimmten Themen auch eine Fachkompetenz hat, und die hast du ja nun gerade eben in vielen Bereichen auch angesprochen. Und ich glaube, das ist so die Pflicht von den Menschen, die in Parteien, in demokratischen Parteien unterwegs sind, auch die Menschen zu aktivieren, die am Rande stehen und die sagen, eigentlich würde ich was verändern wollen, aber ich bin noch nicht so weit oder bei. Und dann war das der letzte Anspruch. Man kann dieser Frau nur dankbar sein, kann ich sagen. Die Kölner SPD kann dieser Frau dankbar sein, dass sie dich dazu initiiert hat. Du hast vorhin bei der Vorstellung den Lino-Club angesprochen. den werden außerhalb des Kölner Nordens nicht sehr viele Leute kennen. Aber vielleicht, das ist ja nur eine Institution, die ich auch sehr gut kenne. Ja. Vielleicht kannst du da mal zwei Sätze zu sagen. Das ist ja, Club hört sich ja an wie eine Diskothek, aber das ist ja was ganz anderes, ne?
Nee, genau. Das ist eine soziale Einrichtung. Und ich habe, also der Lino Club ist der Träger, das soziale Zentrum Lino Club. Und die haben aber unterschiedliche Einrichtungen. Und ich habe tatsächlich angefangen im Kinder- und Jugendzirkus.
Zirkus, ja, genau.
Genau. Also meine Biografie ist wirklich auch ein bisschen wild, weil ich ursprünglich, als ich angefangen habe, so dachte, ich will eher in diesen erlebnispädagogischen Bereich. Und mich hat die Zirkuspädagogik total interessiert. Ich habe als Kind lange voltigiert und geritten und deshalb fand ich die Artistik und so spannend. Und dann habe ich mich da beworben, so bin ich auch nach Köln gekommen. Und das ist wirklich bis heute eine ganz, ganz enge Verbindung. Also am Freitag hat der Zirkus wieder im großen Viermaßzelt in Longerich Premiere. Da gehe ich auch jedes Jahr hin, weil es wirklich einfach, das ist eben auch so ein Projekt, die sind ja gestartet, weil deren Ziel war, gerade auch so in Chorweiler und in dem ganzen Stadtbezirk, Kinder und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten und die, ich sag mal, also man sagt ja so, von der Straße zu holen, dass die sozusagen was anderes machen. Und Zirkus ist wirklich ein Medium, was wahnsinnig gut ist, weil jeder kann im Zirkus irgendwas machen. Also wenn man jetzt nicht besonders gelenkig ist und irgendwie Vertikalakrobatik machen kann, dann kann man Clown werden oder jonglieren oder Diabolo spielen oder sonst was machen. Und am Ende packt man die Kinder und Jugendlichen in schöne Kostüme und macht schöne Musik dazu. Und das sieht immer gut aus.
Und das sollten sich auch viele Leute angucken. Also jetzt nicht nur bei irgendwelchen Premieren. Also wer in Köln und Umgebung mal das Wort Lino Club hört oder im Internet mal nachrecherchiert, es lohnt sich wirklich, das anzugucken, weil diese Kinder und Jugendlichen sind, dass die brennen, das ist einfach toll und das Ergebnis ist eben halt auch, dass sie ihr Selbstwertgefühl stärken, dass sie einfach auch merken, ich bin was wert, auch wenn ich nicht in Lindenthal, Rodenkirchen, Hahnwald oder sonst was groß geworden bin, sondern darum geht's gar nicht. Es geht darum, was ich als Mensch wert bin. Und das lernen die beim Lino Club. Absolut. Deswegen war es mir nochmal wichtig, dass wir vielleicht den Leuten nochmal erklären, was der Lino Club ist.
Absolut.
Gut, jetzt haben wir, ich glaube, eine Sache hast du noch vergessen, Fahrradfahren, ne?
Ja, generell spielt Sport in meinem Leben eine ganz große Rolle, weil ich das auf jeden Fall sehr für meinen Ausgleich brauche. Genau, und ich fahre viel Rennrad und mache aber generell viel Sport. Das ist wichtig.
Also ich, wenn man dir in den sozialen Medien folgt, in denen du ja zwangsläufig auch als Politikerin sehr aktiv bist, sieht man viel im roten Fahrrad. Ja. Also, dass du da viel unterwegs bist. Das ist also keine Mache, sondern du bist ständig auch da, wo es möglich ist, fährst du mit dem Fahrrad oder eben halt auch als Ausgleich. Hast du so ein bisschen so wie Rolf Mützenich, den sieht man auch nur mit dem Fahrrad in Köln. Der hat, glaube ich, auch noch nie ein Auto in Köln besessen.
Ja, aber, stimmt. Aber ich fahre Auto.
Ja, gut. Also
Ford Fiesta
auch das,
natürlich.
Also alles,
natürlich Ford Fiesta.
Der wird ja leider nicht mehr gebaut. Ne? Dann jetzt kommen wir schon zu den Themen, die schwierig werden. Weil Ford ist natürlich ein Betrieb, der auch im Kölner Norden in deinem Wahlkreis dann noch seinen Sitz hat. Und Ford ist in den letzten Jahren massiv gebeutelt worden, in dem Fall die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen da. Es sind ja große Sozialpläne da, Abbau von Personal. Du bist im Landtag für Sozial- und Arbeitsrecht zuständig. Du kümmerst dich um diese ganzen Themen. Ja, wie siehst du die Entwicklung von Ford in Köln?
Also ich habe ja im Landtag die spannende Aufgabe, genau, ich bin Sprecherin für Arbeit und Soziales und aber auch eben Mitglied im Wirtschaftsausschuss und habe da irgendwann das Thema Strukturwandel Rheinisches Revier übernommen, da können wir ja vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Und wie das aber so ist, wenn man mit einer Sache anfängt, stolpert man plötzlich in so ein Thema rein und das war dann irgendwann wirklich der Abbau industrieller Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. Und ich muss schon sagen, ich hätte jetzt vor 4 Jahren nicht damit gerechnet, dass aus mir mal so eine glühende Industriepolitikerin wird. So, das hat sich aber entwickelt und das hat sich, wenn ich mir Ford angucke, eben genau aufgrund dessen, ne, dass das Unternehmen wie Ford oder Ineos in meinem Wahlkreis sind und wenn ich auf Ford gucke, dann beschäftigen mich da mehrere Ebenen, weil das eine ist natürlich, dass wir einen politischen Rahmen brauchen, der am Ende dafür sorgt, dass Deutschland als Industriestandort noch attraktiv ist. Und wenn wir als Deutschland, wenn wir als Europa bei der Frage E-Mobilität immer heute so sagen und morgen so sagen und es keine Sicherheit gibt, dann ist das ein Problem. Irgendwann muss man sich mal entscheiden und nicht immer raus in eine Kartoffel und rein in eine Kartoffel.
Ich dachte, wir hatten uns schon lange entschieden, aber im Moment hat man den Eindruck, es geht wieder alles kreuz und quer.
Genau, es geht wieder alles kreuz und quer. Und das schafft natürlich Verunsicherung. Das ist so das eine Thema. Dann müssen wir uns, finde ich, auch mal realistisch mit der Frage beschäftigen, wie stehen wir eigentlich grundsätzlich dazu? Es gibt ja durchaus auch politische Bestrebungen, das Auto nahezu ganz abzuschaffen. Das ist was, was ich persönlich für Quatsch halte, weil wenn ich mir meinen Wahlkreis angucke, solange der ÖPNV nicht vernünftig funktioniert, sind die absolut aufs Auto angewiesen und dann brauchen die auch ein Auto, was bezahlbar ist, weil da wohnen nicht nur Millionäre. Und dann gibt's aber auch noch die Ebene, dass man schlichtweg, finde ich, schon auch sagen muss, dass aber auch Management und Unternehmen in Deutschland bei der Frage Automobilindustrie geschlafen haben. Und da kann man auch nicht immer alles auf Politik schieben. Das ist immer einfach zu sagen, der Rahmen ist schlecht. Aber wir müssen schon auch klar mal festhalten, dass wir auch einen Wettbewerbsnachteil haben, weil wir nicht mehr die Innovationen haben, wie die Chinesen, die aktuell haben.
Das ist ja gerade, wenn du das mit dem Management ansprichst, bei Ford besonders schwierig, weil natürlich, wie jeder weiß, der Mutterkonzern sitzt in einem Land, was im Moment einen Präsidenten hat, der völlig chaotisch ist und alles durcheinander bringt, mit fatalen Folgen für alles, mit Zöllen und allem Möglichen. Und die Europastruktur, ich glaube, sie haben eine Europazentrale in England gehabt, aber früher gab es auch noch einen Ford-Chef in Köln, aber auch das, diese Position ist, glaube ich, nicht mehr so da. Das heißt, die Entscheidungen über das, was hier in Köln vor Ort passiert, treffen ganz andere und nach ganz anderen Kriterien. So ist das für viele Mitarbeiter, so habe ich das mal mitbekommen, unverständlich, warum man den Fiesta nicht weitergebaut hat, vielleicht auch als E-Fahrzeug oder in der Größe von dieses Fiestas, weil das war das Erfolgsmodell hier. Du hast richtigerweise angesprochen, wir können in Ballungsräumen oder in da, wo eine U-Bahn fährt oder wo ein einigermaßen vernünftiger ÖPNV ist, da kann man vielleicht aufs Auto verzichten. Aber sobald man aus den Ballungszentren rauskommt oder in die Randbereiche von Städten, da braucht man einen PKW oder irgendwas, egal welcher Antrieb es ist, ob es ein Verbrenner oder eine E-Mobilität ist. Und da hat Ford die falschen Entscheidungen getroffen und da leiden wir heute drunter. Und die Frage ist, was hat Politik überhaupt für einen Einfluss darauf? Ich meine, der Ministerpräsident und andere sind nach Detroit gefahren, der Betriebsrat ist dahin gefahren. Sind sie mit irgendwas Konkretem zurückgekommen? Haben sie irgendwelche Entscheidungen bekommen? Ich glaube nicht.
Aus meiner Sicht nicht, aber ich glaube, die Aufgabe, die Politik halt schon hat, ist eben zu organisieren und mal wirklich industriepolitisch zu agieren und da auch mal eine Agenda quasi vorzugeben. Also ich glaube, das ist schon der Job, den Politik übernehmen müsste. Ne? Also sprich, die handelnden Akteure mal an einen Tisch holen und fragen, was ist jetzt hier eigentlich gerade die Situation und was braucht ihr? Und das findet eben auch zu wenig statt, weil wenn wir uns jetzt angucken bei Ford, die bauen jetzt mit Renault in Frankreich ja doch ein kleines Auto. Ja. Ich stelle mir schon die Frage, hätte man das nicht auch nach Köln holen können, beziehungsweise wie schaffen wir es, die Zeit jetzt als Blaupause zu nutzen, bis wir sozusagen den Technologienachteil wieder aufgeholt haben, dass wir irgendwann dann ein kleineres Auto bauen, was dann rentabel ist. Ne? Also da kann man aus meiner Sicht schon auch industriepolitisch steuern und Gespräche führen und das findet für mich aber auch zu wenig statt. Mal zu, die Leute, ich übertitel das immer mit einem Bündnis für Arbeit, man kann das New Deal breiter nennen,
Begriff, ja, ja.
Allianz für Arbeit, wie auch immer, aber aus meiner Sicht muss man jetzt wirklich Politik, die Unternehmer und die Gewerkschaften, und zwar in unterschiedlichen industriepolitischen Bereichen, mal an einen Tisch holen und mal fragen, wo müssen alle einen Schritt aufeinander zugehen? Was sind Rahmenbedingungen, die man jetzt irgendwie verändern kann? Also da ist ja auch, wenn wir uns die chemische Industrie angucken, gerade ein großes Thema und die Diskussion rund um den CO2-Zertifikatshandel. Also sprich, dass Unternehmen Geld bezahlen müssen dafür, wenn sie CO2 in die Luft pusten.
Ja, oder Energiekosten bei der chemischen, die Herstellung von ihren Produkten.
Aber die husten gerade vor allen Dingen auch wegen dieser Zertifikate, weil es halt einen Wettbewerbsnachteil im internationalen Wettbewerb macht. Ne? Weil das hat sonst kein anderes, also es gibt es in Europa, ansonsten gibt es nicht. Und wenn man sozusagen das Geld an einer anderen Stelle nicht verdient und muss es dann für diese Zertifikate ausgeben, dann ist es ein Problem. Und jetzt haben wir gesagt, okay, dann muss man den Zertifikatshandel mal eine Zeit aussetzen, dass sie mal kurz durchatmen können. Aber ich sage auch sehr klar, wenn wir das machen und wenn Politik da Zugeständnisse macht, dann erwarte ich auch Zugeständnisse von den Unternehmen, dass die die Zeit nutzen, um sich auf grün umzustellen, aber auch, dass die eine Beschäftigungssicherung geben. Und immer dann, wenn wir aber sagen, wir wollen noch was für die Beschäftigten rausholen, dann ist plötzlich große Diskussion. Und dann heißt es, das sind Subventionen, dann heißt es, das ist Planwirtschaft, wo ich immer sage, es werden immer die Taschen vollgepackt und es kommt immer mehr. Aber immer, wenn wir dann auf der anderen Seite die Forderung stellen, dann muss auch am Ende für Beschäftigte was rauskommen. Und für die, die jeden Tag mal lochen und die den Laden am Laufen halten, dann kommt, der Staat darf sich nicht einmischen. Und ich finde, das darf Politik dann auch nicht mit sich machen lassen.
Punkt. Wir haben über Ford, ein einzelnes Unternehmen, gesprochen. Du hast die chemische Industrie angesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was du vorhin schon mal kurz angerissen hast oder angedeutet, das Rheinische Revier. Weil das ist ja eine Bündelung dieser ganzen Probleme. Da ist ja auch eine politische Entscheidung, die mehrheitsfähig ist, nämlich zu sagen, raus aus der Braunkohle. Damit vernichtet man das muss man so drastisch sagen, eine große Anzahl von Industriearbeitsplätzen in diesem, man hat die ganze Struktur eines Gebietes wird völlig verändert. Und die Frage ist jetzt, wie verändert die sich? Und was auch da wieder, Politik hat die Entscheidung getroffen, es soll so sein. Wie begleitet Politik aus deiner Sicht, und du bist ja da ganz aktiv dabei, diesen Strukturwandel? Und was ist da aus deiner Sicht notwendig oder was geschieht zu wenig oder was geschieht gar nicht? Da kannst du jetzt mal deiner Seele freien Lauf geben, wenn du möchtest.
Also erstmal ist ja bei der Frage Strukturwandel, wir sind ja nicht die einzige Region, wir haben ja noch Brandenburg und Sachsen. Also
die schon ein bisschen weiter sind, glaube ich, teilweise.
Also sprich die ostdeutschen Reviere, die alle 38 aus der Braunkohleverstromung aussteigen. NRW hat entschieden 2030.
Politische Entscheidung, ja.
So, wir haben als SPD auch immer gesagt, dass wir für einen vorzeitigen Kohleausstieg sind, aber unter zwei Bedingungen. Bedingung Nummer eins war immer, es muss eine Energiesicherheit geben, und Bedingung Nummer zwei war, es muss klar sein, wie wir mit der Beschäftigung und den Arbeitsplätzen umgehen. Und dann hat es eben diese 14,8 Milliarden gegeben. Und die Entscheidung wurde getroffen, dass die aber wirklich dafür da sein sollen, dass wir von guter Arbeit in gute Arbeit vermitteln.
Das sind ja alles hochqualifizierte Menschen, die da
sind. Ja, vor allen Dingen ist einfach qualifiziert, würde ich immer sagen, sind sehr viele Leute. Mhm. Also qualifiziert sind auch alle im sozialen Bereich und im Gesundheitsbereich. Die werden trotzdem nicht so gut bezahlt. In der Industrie haben wir aber die Situation, dass wir gut qualifizierte Leute haben, die auch gut bezahlt sind. Und das ist ein Unterschied. Und wenn wir jetzt überlegen, die alle in den Dienstleistungssektor zu packen, dann wird das am Ende überhaupt nicht
klappen, ne?
Dem Ganzen irgendwie gerecht. Und ich sehe beim Rheinischen Revier, ich habe immer so fünf Punkte, die ich kritisiere. Das eine ist die Fördersystematik, wie wir diese 14,8 Milliarden jetzt unter die Leute bringen.
Die kommen vom Land oder vom Bund? Vom Bund, ne? Oder?
Die kommen vom Bund, aber wir haben zwei Arme. Das eine ist sozusagen der Bundesarm, und dann gibt's noch die Starkrichtlinie. Das ist wirklich Geld, was das Land Nordrhein-Westfalen in eigenen Projekten umsetzen kann. Und da haben wir eine wahnsinnig komplizierte Förderkulisse, die kein Mensch begreift. Wir scheitern permanent an der Beihilfe. Es ist wirklich alles nur kompliziert und nervig. Wo ich fest davon überzeugt bin, schlankere Strukturen, schnellere Projekte und sozusagen wirklich Projekte, die wir vorne reingeben, da muss klar sein, dass die am Ende auch erfolgreich rauskommen und nicht, wir stecken die mal vorne rein und gucken dann im Laufe des Prozesses mal, ob die überhaupt überlebensfähig sind. Das ist ein Vorwurf, den ich habe. Der zweite Punkt ist ganz klar, dass der Fokus aber auf Arbeitsplätzen liegen muss. Auch da ist sich diese Landesregierung nicht immer einig. Ich will es mal plastisch machen. Wir haben diesen Reviervertrag geschrieben, so hieß das Ding quasi, was alle beteiligten Akteure haben den mit unterschrieben, wo wir uns quasi Punkte reingesetzt haben, wo der Fokus liegen soll.
Darf ich mal ganz kurz fragen? Ich glaube, die IHK Köln nicht, ne?
Die hat sich dann kurz vor Schluss sozusagen verabschiedet. Ich will aber dazu sagen, wir haben alle mit Bauchschmerzen unterschrieben, weil wir haben unterschrieben. Aber ich will nur einmal kurz sagen, das Absurde war, wir wissen alle, wenn man in einem Dokument arbeitet, in einem Word-Dokument, ist der Korrekturmodus rot. Dieser Korrekturmodus war irgendwann grün. Und die Zielsetzung war der Fokus liegt auf Schaffung neuer Arbeitsplätze, der Fokus liegt auf Schaffung eines Biotopverbundes. Also sprich, das werden jetzt nicht alle verstehen, was ein Biotopverbund ist. Wir rekultivieren ja, und unser Ziel ist, dass der Tagebau irgendwann mit Wasser geflutet wird und dass da schöne Landschaften entstehen. Das ist auch alles super. Aber es muss natürlich trotzdem auch noch weiterhin was drumherum entstehen, wo Arbeitsplätze entstehen. Und dieser Konflikt, deshalb ist mir dann wichtig, das einmal zu sagen, zwischen wir wollen Arbeitsplätze schaffen und weiter Industrie vor Ort haben. Und dem Punkt, wir wollen Seelenlandschaften, rein Dienstleistung und Tourismus. Das ist ein Konflikt, den es auch innerhalb der Landesregierung gibt. Die weigern sich nur, den auszufechten. So, und das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt bei dieser ganzen Frage Strukturwandel. Dann will ich aber auch noch was sagen, was positiv ist. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass diese Region gerade zwar unterm Brennglas ist, bei der Frage, wie gelingt uns die Transformation und wie gelingt uns eben so ein Strukturwandel, aber es gibt wahnsinnig viel Potenzial. Also wirklich wahnsinnig viel Potenzial. Wir haben super viele Hidden Champions, die extrem gute Projekte da vorantreiben wollen. Wir haben mit der RWTH Aachen und vielen anderen Hochschulen exzellente Wissenschaftler. Und wir haben da wahnsinnig viele Fachkräfte, die unglaublich viel können und total viel auf die Beine stellen können. Und jetzt ist unsere Aufgabe, politisch den Rahmen dafür zu schaffen. Wir haben Microsoft, die sich ansiedeln mit Hyperscalern. Da ist die Chance, dass sich eine ganze KI-Industrie, also Industrie für künstliche Intelligenz, demnächst im Rheinischen Revier ansiedelt, wo auch ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen können.
Wird das eine amerikanische Industrie oder sind das europäische Industrien, die da entstehen? Also bei KI ist ja das Thema im Moment. Also ich glaube, wir kommen an KI nicht vorbei. Wir müssen da einsteigen, um es selber auch mitzugestalten. Du hast gerade Microsoft gesagt. Ich verfolge das. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass Microsoft da hingeht. Aber es ist ja eigentlich im Moment, wenn man die Gesamtsituation sieht, braucht man ja auch, und da frage ich, sind da auch europäische, deutsche, du hast die RWTH als Wissenschaftsstandort, aber sind da auch Firmen oder Startups dabei, die hier unsere Sachen nach vorne bringen?
Also es ist ja alles noch im Aufbau. Ja, ich werbe immer sehr dafür, auch bei den deutschen Unternehmen, dass die sich da ansiedeln. Auch gerade bei der Frage von, wir wollen halt nicht, dass demnächst Amerikaner sozusagen auch unsere gesamte kritische Infrastruktur quasi hosten. Aber auch da, das ist genau der Punkt, muss man natürlich als Politik die Rahmenbedingungen schaffen und auch vielleicht mal Leute ansprechen. Und die deutsche Szene ist halt einfach nach wie vor deutlich kleiner. Also jetzt könnte ich da ins Detail gehen, das würde aber dann draußen keiner mehr verstehen. Aber das ist sozusagen genau der Punkt, dass es deutsche Unternehmen gibt, die man aber einfach auch noch mal besser unterstützen muss, weil die oft noch klein sind. Und weil die dann auch mehr Förderung brauchen und so weiter und so fort. Aber das ist genau der Job, ne? Und
das war dieser erste oder zweite Punkt, wo du sagtest, die Verfahren sind hochkompliziert. Das sind typische Verwaltungen, das kennt jeder von uns. Also wir reden seit Jahrzehnten über Digitalisierung oder Vereinfachung und auch die neue Bundesregierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, alles zu vereinfachen. Wenn es denn wirklich mal passieren würde, wenn man sich andere Länder in Europa anguckt, da ist das... kann man alles elektronisch machen. Und natürlich ist es so ein Unternehmen aus meiner Sicht, so ein Startup oder so ein junges Unternehmen, unwahrscheinlich wichtig, nicht die ganze Zeit damit zu verbringen, irgendwelche Anträge auszufüllen. Genau. Also wenn wir das nicht ändern, kommen wir nicht weiter.
Genau, und da würden wir sozusagen zu Punkt 4 und zu Punkt 5 kommen, die ich beim Rheinischen Revier habe. 4 wäre nämlich, dass ich ganz klar sage, wir brauchen einen Revierbeauftragten oder eine Revierbeauftragte.
Verantwortlichen.
Genau, genauso wie die Lausitz hat, aber angedockt in der Staatskanzlei. Nicht, weil ich jetzt denke, eine Ministerin kann das nicht vom Intellekt her machen, sondern das Ding ist einfach, wenn der Ministerpräsident das unter sich hat, hat das am Ende mehr Gewicht. So, der ist halt nun mal der größte, den du dann irgendwie hast und der hat das meiste Gewicht, was er in die Waagschale werfen kann. Und das muss man nutzen. Und deshalb muss es angedockt sein bei der Staatskanzlei. Wir sehen das ja mit dem Herrn Freitag in der Lausitz, der wirklich lobbyiert dann über Brüssel, über die Landesebene, über den Bund. Der sitzt halt überall und
alles
geht
in einer Hand, ne?
Ja, der geht den Leuten schlichtweg so lange auf den Keks, bis er da für seine Region was umgesetzt kriegt. Und das will ich für Nordrhein-Westfalen
dann
auch
haben. Dann verdient er sein Geld. Aber das hat natürlich zur Folge, dass natürlich ein Ministerpräsident, kann ich mir vorstellen, auch auf der anderen Seite sieht, okay, wenn das so dicht bei mir dran ist, wenn dann Fehler passieren, bin ich natürlich auch verantwortlich. Aber das ist ja gerade der Punkt. Er ist ja verantwortlich. Derjenige, der in dieser Position sitzt, der dreht an allen Schrauben.
Und deshalb hat mich manchmal in der Politik wirklich, daran merkt man vielleicht, da bin ich Sozialarbeiterin und ein bisschen hemdsärmeliger. Das macht mich manchmal in der Politik genauso wahnsinnig, weil ich ganz oft höre, dass Leute dann sagen, ja, wenn wir das jetzt aber so und so machen, dann laufe ich ja Gefahr, dass ich morgen zurücktreten muss. Dann denke ich mir immer, ja, aber wenn man Ministerpräsident ist oder Ministerin oder Minister, finde ich, ist das das Risiko, womit man den ganzen Tag spazieren geht. Man trifft Entscheidungen, die immer im Fokus der Öffentlichkeit stehen und ich laufe jederzeit Gefahr, dass mal eine Entscheidung falsch ist und man deshalb auch zurücktreten muss. Und wenn man dann aber so voller Angst ist, dass man gar keine Entscheidungen mehr trifft, dann verwaltet man den Notstand und kommt nicht mehr in die Situation, dass man Dinge wirklich verändert. Und da denke ich mir wirklich immer, also so mache ich keine Politik. Und ich bin mit einem völlig anderen Anspruch in die Politik gegangen, weil ich, wenn dann, gestalten und verändern will und nicht verwalten. Also...
Ich habe vorhin schon mal gesagt, es war ganz gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast, weil das ist ja eigentlich das, was die Menschen wollen. Also der normale Mensch, ich bezeichne es einfach mal so, der irgendwo am Fernseher jetzt Politik wahrnimmt, der muss den Eindruck genau so gewinnen. Es gibt viele Leute, nicht alle, wir machen ja kein Politiker-Schalting, ich war selber lange genug in dem Job, aber es gibt viele Leute, die einfach nicht mehr bereit sind, ins Risiko zu gehen, und zwar ins Risiko zu gehen, eine Entscheidung zu treffen oder irgendwas, sondern einfach alles zu verwalten. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns nicht darüber wundern, dass wir ganz schwer kämpfen und vermitteln, weshalb also überhaupt Politiker tätig sind oder warum bestimmte Parteien vielleicht so stark werden, die dafür ganz einfache Lösungen haben, nämlich keine, aber einfach einen Satz raushauen und sagen, das machen wir ganz anders und fertig. So, und da müssen wir, glaube ich, alle miteinander, alle Demokraten und Demokratinnen gucken, dass es mehr Leute gibt, die das machen, was du gerade gesagt hast. Nämlich keine Angst vor Entscheidungen und auch mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht noch nicht mehrheitsfähig ist, aber dann im zweiten Schritt diese Entscheidung auch transparent und vernünftig erstmal vorzubereiten und zweitens sie dann auch zu vermitteln. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Du bist im Wahlkreis unterwegs, du musst, wenn du da in Chorweiler durchs Center läufst, dann wirst du angesprochen und dann wirst du gefragt. Ja. Aber es ist schon gut, dass die Leute dich da sehen, dass du auch ansprechfähig bist. Wie viele Politiker haben sich weggeduckt, die gar nicht mehr zu sehen sind?
Ja, ich glaube, das ist der, also ich, ne, genau, man muss Dinge manchmal erklären und denen auch manchmal erklären, warum es anstrengend ist. Und ich finde, man darf dann auch mal sagen, dass einen auch mal selber Sachen nerven.
Dann ist man authentisch.
Genau, aber die Dinge eben erklären. Und das eine ist, genau, wenn man halt im Wahlkreis ist, und ich meine, ich kenne in der Osloer Straße in dem Hochhaus gefühlt jede zweite Familie, weil ich da irgendwann auch mal als Sozialarbeiterin die schon mal früher auf dem Flur getroffen habe oder in der Familie vielleicht sogar selber mal tätig war. Insofern ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Der andere ist aber auch, was ich auch mache, ist, ich mache jede Woche irgendeinen Post nochmal auf Facebook zum Wahlkreis, wo ich alles in den Gruppen auch poste und erkläre, die es so gibt auf Facebook. Jetzt für Chorweiler und für den Teil von Nippes, den ich vertrete.
Und du hast eine Sprechstunde, glaube ich, ne?
Genau, und dann ist natürlich immer auch mal, dass die auch da drunter schreiben und sich aufregen. Mhm. Und ich lade die dann immer zur Sprechstunde ein. Ne, genau, die mache ich einmal im Monat. Die ist einfach immer fix, da können die Leute einfach kommen. Aber ich mache natürlich auch außerhalb von dem noch Termine. Und beispielsweise gestern hatte ich jemanden da, der hat sich bei Facebook unter einem Post zum Rheinischen Revier total, ich sag's mal so deutlich, ausgekotzt über Industriepolitik und ne, selber in der chemischen Industrie unterwegs und hat gesagt, alle Entscheidungen, die da getroffen werden, ist alles Murks, verstehe ich alles nicht. Und dann habe ich so ein bisschen mit dem auf Facebook diskutiert und habe dann aber rausgefunden, dass der bei mir aus dem Wahlkreis ist. Und ich habe dann sofort zur Sprechstunde eingeladen. Der ist gestern gekommen.
Sehr gut.
Und er hat auch gesagt, er hat sich total gefreut, dass ihn mal jemand einlädt. Der ist anderthalb Stunden da gewesen und wir haben anderthalb Stunden diskutiert und wir waren überhaupt nicht die ganze Zeit einer Meinung. Und es war auch, wir sind von Höcksken auf Stöcksken gekommen und ganz viel war auch Bundespolitik. Aber der ist nach meinem Gefühl, so hat er es mir auch nachher geschrieben, zumindest rausgegangen und hat gesagt, aber ich habe jetzt zumindest auch mal ein paar Sachen verstanden, weil ich ihm auch mal Entscheidungen erklärt habe oder ihm mal erklärt habe, wo Sachen schwierig sind. Und deshalb, ne, konnte dem natürlich nicht sagen, ab morgen wird jetzt alles anders und die Welt ist rosarot und 27, wenn die SPD wieder regieren sollte in Nordrhein-Westfalen, dann wird das hier alles wie ein Leben auf dem Ponyhof. Das ist natürlich auch Quatsch, wäre natürlich auch nicht so. Aber ich hatte auch das Gefühl, es war halt einfach wichtig, genau das, was du am Anfang auch schon mal gesagt hast, dass der da rausgegangen ist und gesagt hat, ach, ich dachte immer, ihr seid alle so wahnsinnig weit weg von der Erde und seid da in eurem Elfenbeinturm und kriegt gar nichts mehr mit, was hier unten passiert.
Und es ist Wertschätzung ihm gegenüber, den Menschen. Das habe ich auch früher viel gespürt. Du warst Sozialarbeiterin in Chorweiler, ich war Polizeichef in Chorweiler. Also ich habe auch einige Situationen und Menschen kennengelernt und ich habe sie auch schätzen gelernt. Ja. Also ich meine, das heißt ja, diese beiden Berufe, wenn man die mal so sieht, wir haben ja nicht mit schlechten Menschen zu tun, wir haben mit Menschen zu tun, wo viele andere sich in Stadtteilen von Köln, in anderen Stadtteilen gar nicht vorstellen können, wie die ihr Leben gestalten müssen, mit wie viel, was sie an Hilfe brauchen, was sie an Schwierigkeiten haben und so. Es gibt eine große Kultur von Sportvereinen, von anderen Vereinen, von Bürgervereinen in anderen Stadtteilen. In Chorweiler ist es immer sehr schwierig, weil die Menschen den ganzen Tag damit zu tun haben. Ja. Ihr Leben zu organisieren, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder vernünftig groß werden, dass sie ihren Arbeitsplatz haben und so weiter. Und da helfen natürlich Politiker wie du und Politikerinnen, die einfach auch mal da sind und auch wissen, worüber sie reden, weil sie das teilweise auch erlebt haben aus einer anderen Perspektive. Ne?
Und weißt du, ich glaube, was wirklich auch hilft, ich muss da manchmal selber drüber lachen, aber das ist so ein bisschen dieser Wahlkreis, du hast ihn ja selber vertreten, du weißt, wie bunt der ist.
Ja.
Weil wir haben über Roggendorf-Thienhofen, die einen Schützenverein haben, der ja eher noch einer ist, der konservativ geprägt ist, das meine ich gar nicht negativ, aber eben einen Schützenverein und dann hat man irgendwie Chorweiler, wo die Jugendlichen Videos auf den Hochhäusern drehen und Rap-Videos machen. Und Social Media, finde ich, ist dann manchmal so interessant, weil es so ein verbindendes Element ist. Ich kann mich in diesen Welten wirklich bewegen. Ne? Also mein Papa ist auch immer im Schützenverein gewesen. Das kenne ich alles aus meiner Kindheit. Ich habe da keine Berührungsängste in irgendeiner Form. Gibt ja auch viele, die da immer Vorurteile haben, weil ich total ungerecht finde, weil auch die Schützenvereine leisten total viel zum sozialen Frieden bei.
Ach, Jugendarbeit
und
alles. Ne?
Jugendarbeit und Zusammenkommen und gerade auch während Corona, die haben Leute abgeholt und so weiter und so fort. Und dann habe ich wieder ein Video vom Schützenfest, dann schreiben mir meine Jungs aus Chorweiler, was ist das, die in ihren albernen Videos, und eine Woche später poste ich aber von denen ein Video, weil wieder irgendeiner ein Album-Release hatte und ich selber sehr gerne Hip-Hop höre und ich deshalb auch wirklich Rap-Musik feiere. Und dann schreiben mir welche von den Schützen, was ist das denn für ein Quark, was machen die da immer mit ihren Hosen, die halb in der Kniekehle hängen und ihren ganzen komischen Liedern, und ich sage immer, ja, das ist total interessant, weil ihr irgendwie immer so übereinander redet, vielleicht trefft ihr euch mal.
Miteinander reden, ja.
Weil oft habt ihr viel mehr gemeinsam, als ihr vielleicht dann auch so denkt. Ja. Weil auch die Jugendlichen auch manchmal durchaus eine konservative Einstellung haben, wo ich so denke, da seid ihr euch sehr ähnlich. Also, und das finde ich, das macht mir so viel Spaß.
Das ist auch gut so. Ist. Und das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Aufgaben, die man so als Abgeordneter in so einem Wahlkreis hat. Du musst viel Zeit in Düsseldorf verbringen, du musst viel Zeit in anderen Bereichen von NRW verbringen, aber das ist ja etwas, was man auch zurückgespiegelt kriegt, ich habe auch noch sehr viele Kontakte nach Chorweiler, dass du da einfach präsent bist. Und das ist jetzt irgendwie kein Lob, sondern das ist einfach toll, weil das ist die Urarbeit von Abgeordneten.
Ja, die brauchen das halt auch.
Ja,
ne?
Klar.
Also jetzt, wenn wir wieder über den Stadtteil Chorweiler reden, das ist halt auch sowas, ne? In Ehrenfeld, wenn die Leute Probleme mit Schimmel haben, dann rufen die ihren Rechtsanwalt und ihre Rechtsschutzversicherung.
Oder sie sind selber Rechtsanwalt.
In Chorweiler in Osloer rufen die mich an und sagen, Lena, hier ist so viel Schimmel, wir wissen nicht, was wir machen sollen, meine Tochter kriegt keine Luft, und dann rufen die mich an, weil die Hilfe brauchen. Mhm. Und weil die wollen, dass ich was mache und mich für die einsetze, dann mache ich dann auch.
Da komme ich jetzt gleich, fällt mir dann, wenn du das so sagst, das Thema Bauen und Wohnungen ein. Das war ja über die letzten 20 Jahre sowohl Jochen Ott oder auch ich oder andere haben da versucht, das zu regeln, aber du hast das ja übernommen, dieses Erbe, und was ist denn der aktuelle Stand da mit den Wohnungen, mit den Häusern, gerade in Chorweiler Nord und überall?
Also wir haben die große Herausforderung, dass wir ja gerade auch in der Osloer Straße, das waren ja die ehemaligen Wohnungen BGP, dann war es ja die ZBI, die sich da reinkauft hat.
Also wir haben das früher Heuschrecken genannt.
Genau, aber die ZBI, das ist ja eigentlich das Gemeine, ist ja von der Union Investment, ne? Also sprich Volksbanken, Raiffeisenbanken. Also eigentlich sollte man da nicht von einer Heuschrecke ausgehen. So, die haben es aber ja auch völlig verkommen lassen. Und dann habe ich ja, als ich dann Abgeordnete wurde, wirklich da permanent das Licht drauf gehalten und war mit dem WDR da drin, mit dem Stadtanzeiger, mit dem Express. Also ich bin da wöchentlich mit irgendwelchen Medienvertretern durchgelaufen, und die haben, glaube ich, immer gedacht, ach ja, die macht dann mal einen Artikel und dann hört die auf. Aber ich bin ja an den Stellen schon ein Wadenbeißer und bin denen wirklich auf den Keks gegangen. Die Wohnaufsicht der Stadt Köln ist da gerade wirklich in ganz vielen Wohnungen aktiv und kümmert sich um die Situation. Und dann haben sie auch ein Sanierungskonzept irgendwann vorgelegt. Die Häuser sind jetzt eingerüstet. Und dann haben sie aber relativ zügig den gesamten Bestand verkauft. Jetzt ist da eine neue Immobilienfirma drin, die sagt, sie führt's weiter. Und der aktuelle Stand jetzt, weil du ja danach gefragt hast, ist, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass die jetzt nicht absurde Mieterhöhungen machen. Weil das ist, ne, sozusagen.
Das ist die große Angst der Menschen immer gewesen. Wir kriegen zwar bessere Wohnungen, wo kein Schimmel mehr ist, müssen aber vielleicht x Euro mehr Miete bezahlen, die wir nicht bezahlen können.
Ja,
und dann gehen die, müssen die woanders hin. Ja. Aber wohin?
Ja.
Wohin?
Ja, genau, das ist jetzt genau das große Thema, wo man jetzt sozusagen auch noch ein bisschen aufpassen muss. Und da sind wir halt genau bei der Fragestellung, wie geht man damit eigentlich um? Ich hätte es halt schon richtig gefunden, wenn so, wie die das zuvor haben verkommen lassen, wenn die Stadt dann mit dem Vorkaufsrecht hätte diese Immobilien auch wieder kaufen können. Und dafür braucht es eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, weil die GAG wird es nicht mehr machen. So, das ist irgendwie auch klar. Aber ich finde, da hat dann wirklich auch ein Land und der Bund und eine Stadt Köln die Verantwortung, dann zu sagen, wir übernehmen das. Sanieren die Wohnungen und halten die weiterhin sozial verträglich, so dass sich die Leute die leisten können. Weil es ist ja auch mitnichten so, als wären die alle im Sozialleistungsbezug. Ne? Da gibt es auch richtig viele, die zahlen richtig viel Geld. Die haben nur einen falschen Nachnamen, um in Lindenthal eine Wohnung zu finden.
So ist das. Das Wort, was seit auch Jahrzehnten durch den Stadtbezirk geistert, ist Kreuzfeld oder Kreuz. Das ist jetzt ja wieder hochgekommen durch diese Olympia-Entscheidung. Wie siehst du das? Oder wie nehmen deine Menschen da im Stadtteil das alles wahr? Da ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, dort einen Stadtteil zu entwickeln, über so eine Olympia-Bewerbung, wo keiner von uns weiß, ob die jemals kommt? Also ich habe damit Ja gestimmt, gebe ich zu, weil ich auch vom Sport her komme und weil ich das auch ganz gut finde. Aber das hat ja gerade für deinen Wahlkreis auch nochmal massive Auswirkungen, weil das, was gebaut werden soll, soll alles bei euch passieren.
Also, ich glaube, ohne Olympia wird Kreuzfeld gar nicht mehr kommen. Das ist mal eine Analyse und eine Aussage, zu der ich dann kommen würde. Ich bin grundsätzlich auch für Olympia, auch weil ich aus dem Sport komme, aber auch deshalb, und da bin ich viel mehr Wahlkreisabgeordnete als jetzt irgendwie Sportlerin, weil ich glaube, wenn man es richtig macht, kann das einen Effekt haben, so viel Möglichkeiten, so viel Geld kriegen wir 40 Jahre nicht mehr in diesem Stadtbezirk.
So wie in München damals, ja.
Genau, so. Mhm. Und dann muss aber irgendwie auch klar sein, dass dann da Infrastruktur hinkommt, dass der Ausbau der S-Bahn kommt. Das Land hat noch kurz vor der Bewerbung die Ausfahrt Blumenberg verhindert. Also das kann man auch keinem so richtig erklären. Aber auch der Autobahnausbau muss dann natürlich kommen. Da, wo das Olympische Dorf hinkommt, soll ja dann eben entsprechend Kreuzfeld entstehen. Meine Bedingung ist ganz klar, Kreuzfeld braucht dann Infrastruktur. Und auch in Kreuzfeld muss Wohnraum entstehen, der für die Menschen, die da wohnen, auch bezahlbar ist. Weil ich habe keine Lust darauf, dass das dann auch wieder so ein Naherholungsgebiet wird für reiche Kölner. Sondern das muss dann schon auch was sein, wo der Stadtteil einen Mehrwert von hat. Und der andere Punkt ist der, dass wir gerade auch im Kölner Norden, und das ist, glaube ich, bei allen Stadtbezirken so, die keine direkte Grenze mit der Innenstadt haben, wir das ganz große Problem haben, dass viele Sportstätten in einem hundsmiserablen Zustand sind und ich deshalb die Hoffnung habe, wenn Olympia kommt, dann wird natürlich einiges gemacht und dann hat man im Kernhaushalt der Stadt Köln auch wieder Geld offen, um vielleicht noch einen Kunstrasenplatz dann auch zu machen, der bis jetzt noch nicht gemacht wurde.
Also eigentlich ist es das gleiche Thema, was hier so wie ein roter Faden durchgeht. Es geht um Verantwortlichkeit,
ja.
Es geht um klare Strukturen. Die linke Hand muss wissen, was die rechte Hand tut und nicht, dass eben halt, wie du gerade mit der Autobahn oder mit dem Blumenberg sagst, dass praktisch irgendwo auf der Etappe eine Entscheidung getroffen wird, ohne dass das im Gesamtkontext gesehen wird. Und auch dafür sage ich jetzt wieder aus meiner Sicht her, braucht es Menschen und Politiker, so die sowas auch deutlich sagen.
Ja, deshalb und, bin ich halt froh, dass wir Thorsten Burmeister
jetzt haben. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja nun gerade eine Wahl eines Oberbürgermeisters erlebt, der eine große Mehrheit in der Stadt hat und so wie er jetzt auch die ersten Wochen und Monate agiert, also doch auch eine positive Wahrnehmung hat. Ich gehe mal davon aus, dass du einen engen Draht zu ihm hast und dass im Grunde du auch dann, wenn von dort aus dem Rathaus falsche Signale kommen, dass du auch da dann auf den Tisch haust.
Ja, also was ich zum Beispiel schon gesagt habe, wo wir gerade über Olympia gesprochen haben, es stand dann irgendwann in der Zeitung die famose Idee, wir machen vom Fühling, also von der Regattabahn zum Olympischen Dorf eine Seilbahn. Da muss man dann auch, und das bin ich auch froh, weil das geht mit Thorsten, da habe ich dann schon mal gesagt, das ist wirklich Wahnsinn. Die Leute wollen wirklich keine Seilbahn, die brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eine vernünftige Bahn und eine vernünftige Infrastruktur, aber keine Seilbahn von der Regattabahn in Fühling, die dann zum Olympischen Dorf geht, das lehne ich ab, das Geld investieren wir besser anders. So, aber und deshalb sage ich das, sowas kann man mit Thorsten Burmeister aber auch besprechen. Ne? Also der ist da nicht beleidigt, sondern das kann ich dann auch sagen und da weiß der auch, ich habe eine Rolle und er hat eine Rolle. Und insofern bin ich wirklich froh, dass er da jetzt ist und er ist auch einer, dem ich das zutraue, diese Dinge zu managen. Ne? Da macht er ja jetzt auch schon einiges, gerade bei der Frage, wie gestalten wir bauen in Köln neu, ist er ja total aktiv und unterwegs. Man muss natürlich auch ihm zugestehen, der steht natürlich auch vor der wahnsinnigen Herausforderung, nach so vielen Jahren Stillstand dürstet vor allen Dingen natürlich gerade die Sozialdemokratie, die auch so lange in der Opposition war, dass endlich was passiert. Und deshalb werden natürlich viele Erwartungen an ihn gestellt. Und das muss man natürlich auch alles erstmal handeln. Aber ich finde, er macht es wirklich sehr, sehr strukturiert. Und ich finde auch mit einer sehr klaren Art. Und was ich positiv finde, ist, und das ist auch so eine Rückmeldung, die ich kriege, diese Verwaltung war ja auch sehr lange wirklich nicht so gut geführt. Er wirkt gerade auch sehr viel nach innen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil du brauchst ja auch ein motiviertes Team. Sonst kannst du ja gar nichts umsetzen.
Absolut. Also das war ist auch meine Erfahrung, diese 10 Jahre, dass die Menschen teilweise auch da, jetzt kommen wir wieder zu, keine Verantwortung mehr übernommen haben, weil sie auch keinen Rückhalt hatten, von wem auch immer. So, und jetzt gucken wir mal, was der Thorsten Burmeister da macht. Er kann es nicht alleine. Nee. Es kann auch nicht eine Sozialdemokratie in Köln alleine, sondern ich glaube, dass der Weg, dass demokratische Fraktionen in einer Millionenstadt, wo keine klaren Mehrheitsverhältnisse sind, sich wirklich nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern die Sachen rausfinden, die Stadt nach vorne bringen. Na. Und da gibt's genug Baustellen, da gibt's genug Sachen, die man machen muss. Aber wir gucken mal. Das ist jetzt die neue Konstellation mit dem neuen Rat und so weiter. Das wird sich hoffentlich einspielen. Und mit dem Oberbürgermeister, glaube ich, haben wir eine Chance, dass wir es hinkriegen. Ja, wir können, glaube ich, noch stundenlang weiter miteinander reden. Hast du noch ein Thema, was du unbedingt jetzt in diesem Rahmen nochmal besprechen möchtest? Was vielleicht ein ganz anderes Thema, was gar nichts mit der örtlichen Politik zu tun, mit deinem Wahlkreis zu tun hat, oder was auf Landesebene? Ich meine, wir stehen ein Jahr vor der Landtagswahl. Du bist gerade wieder aufgestellt worden mit einem hervorragenden Ergebnis, zu Recht, als Kandidatin für den Kölner Norden. Und ich kann, wenn ich eine Wahlempfehlung aussprechen darf, und das mache ich auch, einfach den Menschen im Kölner Norden nur wünschen, dass sie die Entscheidung wieder so treffen, dich mit Mehrheit nach Düsseldorf zu schicken. Aber wie siehst du dieses Jahr jetzt? Da kommt noch mehr Arbeit auf dich zu. Ne? Ich meine, du hast die Grundlagen hast du gelegt durch viele Strukturen, die du ständig wahrnimmst. Aber was sind so die Schwerpunkte fürs nächste Jahr, fürs kommende Jahr hier?
Also ich glaube, jetzt bezogen, ich mache mal erst den Wahlkreis und dann sozusagen nochmal die Landesebene. Also ich habe ja gerade schon mal gesagt, ne, ich komme auch aus dem Sport und ich habe auch lange Leistungssport gemacht. Und deshalb geht es mir gar nicht nur ums Gewinnen, sondern auch ums Verdienen. Ne? Und ich habe schon den Anspruch, ich will, dass die Leute merken, dass ich arbeite. Mhm. Und dass ich was für die tun, dass ich die Ärmel hochkrempel. So, und das wird auch das sein, was ich das nächste Jahr einfach genau so weitermache. Ne? Dass die wirklich auch mitbekommen, okay, da gibt's eine Veränderung und es macht einen Unterschied, wer uns am Ende vertritt. So, ich glaube, mit der Strategie bin ich die letzten 4 Jahre gut gefahren. Das würde ich auch das nächste Jahr genauso weitermachen. Ich glaube, insgesamt für den Wahlkreis, da gibt's immer ein Thema, was mir wichtig ist und wofür ich auch weiter brenne. Und das ist tatsächlich nach außen immer auch dieses Image, was der Stadtteil Chorweiler hat, zu verändern.
Unverdient am meisten.
Weil das ist wirklich was, das tut mir auch ein bisschen weh.
Ja, mir auch.
Weil dieser Stadtteil wirklich besonders ist und wahnsinnig viele tolle Menschen hat und einfach auch in sich wahnsinnig gut funktioniert. Und da sehe ich mich schon immer auch als Botschafterin, weil du weißt es selber, wie das ist. Wenn man sagt, welchen Wahlkreis man vertritt, ist ja immer sofort, oh, Chorweiler, und die Leute sind so, kann ich da
aber
überhaupt...
Aber die waren noch nie da.
Genau, aber mit der Frage, kann ich da überhaupt hinfahren ohne schusssichere Weste? Und das ist schon wirklich was mich auch stört, weil in diesem Stadtteil, und da muss man wirklich jetzt auch mal einmal sagen, da hat Politik auch eine Menge richtig gemacht. Weil in Chorweiler haben wir das gemacht, was ich als Sozialarbeiterin immer fordern würde. Viel Geld in die Hand nehmen, die Hilfen bündeln, alle unter ein Dach, Polizei, Sozialarbeit, Ordnungsamt und alle, die da rumrennen und eine Aufgabe haben, das alles bündeln, die Plätze schöner machen.
Ja, das muss man sich mal angucken, was da passiert ist. Das ist Wahnsinn. Ja, ne?
Die Häuser drumherum sozusagen, die Wohnungen da sanieren, damit die Leute schönen Wohnraum haben. Und dann sozusagen kann sich so ein Stadtteil verändern, und das hat er sich auch. Also diese Mission wird für immer meine Mission bleiben, Chorweiler wirklich auch da so nach außen zu repräsentieren, als das, was es ist, nämlich wirklich ein absolut lebenswerter Stadtteil mit vielen tollen Menschen. Und die andere Sache ist dann die Landesebene, wonach du ja auch gefragt hast. Und da ist meine Mission ganz klar das Thema Sicherung von Industriearbeitsplätzen, Sicherung von guten Arbeitsplätzen, aber natürlich auch die ganzen Fragen von sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit und wie wir das weiter vorantreiben können. Das werden meine Herzensthemen bleiben. Wir haben jetzt diese Woche Plenum, da haben wir eine Aktuelle Stunde auf dem Programm, die mich sehr umtreibt, weil wir jetzt wissen, dass wir ungefähr 34.000 Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen haben, die ohne irgendeine Anschlussperspektive aus der Schule rausgehen. Also die sind nicht die haben einen Abschluss, aber die gehen nicht in eine Ausbildung, die gehen nicht in ein Studium, sondern die, weiß nicht, fangen dann für 13 Euro Mindestlohn in irgendeinem Laden an. Und wir wissen aber natürlich, wenn die dann irgendwann ihren Job verlieren, ohne eine Ausbildung, ohne ein Studium, wird dein Leben wahnsinnig schwierig und oft landen die dann im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit. Und das ist was mich wahnsinnig umtreibt. Wir reden über einen hohen Fachkräftemangel, aber lassen junge Menschen zum Teil echt im Stich. Und ich finde, das ist ganz klar auch Landespolitik und wo man Dinge verändern kann. Wir haben das damals gemacht mit keinem Abschluss ohne Anschluss. Gutes Instrument, muss man jetzt evaluieren, müsste man weiterentwickeln. Aber das ist so ein Thema, wo ich mich mit voller Leidenschaft nochmal reinhängen werde, weil mir gerade die Frage von beruflicher Perspektive von jungen Menschen wirklich auch total wichtig ist. Und auch das hat natürlich viel mit meinem Wahlkreis zu tun.
Also ich glaube, diesen Herzenswunsch oder diese Empathie und das alles, das merkt man, wenn du hier so redest. Und ich glaube, es sollten sich die Leute, die was über dich wissen wollen, die haben jetzt eine Chance mal, die haben jetzt vielleicht so 30, 40 Minuten was von dir gehört. Ich hoffe mehr von dir als von mir, aber ich glaube schon. Und ich komme jetzt so langsam zum Schluss und hoffe wirklich, dass du dieses Jahr gesund überstehst, weil das ist ja auch ein Frauen und Männer aufreibender Job, ja, den du da machst. Und du hast aber genug Ausgleich mit Sport und allem, hast sicherlich auch noch ein vernünftiges Privatleben. Und das muss man auch haben. Das ist meine persönliche Erfahrung. Aber ich wünsche dem Wahlkreis der Stadt Köln und dem Land Nordrhein-Westfalen, dass du in der Politik weiter tätig bist und am besten wärst, wenn du im April nächsten Jahres eine eindeutige Mehrheit im Wahlkreis in Chorweiler bekommst. Das wünsche ich dir. Und wer das hinterfragen will, kann sich das jetzt heute mal anhören und hat das jetzt vielleicht getan und kommt zum eigenen Entschluss. Und vielleicht melden sich ja mal Leute, die es gehört haben, bei dir oder bei mir und sagen mal, ob sie noch weitere Fragen haben, weil du hast ja oft ganz deutliche Signale gegeben, du bist gesprächsbereit, du machst es. Ich wünsche dir alles Gute, ich bin dankbar dafür, dass du heute hier warst und wünsche dir alles Gute.
Bleib gesund. Vielen Dank für die Einladung und das wünsche ich dir natürlich auch.
Danke, tschüss.